Ja, Leben in der Erwartung. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist, welche Erwartungen du an Gott hast. Wir leben ja in der Adventszeit und Advent ist ja auch so eine Art Erwartungszeit. Ich weiß noch, als Kind war das für mich immer relativ spannend, weil zu Weihnachten gab es immer viele Geschenke und dann konnte man es immer kaum abwarten. Jetzt als Erwachsener ist man da ein bisschen relaxter, glaube ich, mittlerweile. Aber früher war das immer eine sehr aufregende Zeit. Ich bin nicht als einer der geduldigsten Menschen auf diese Welt gekommen. Ich weiß nicht, ob es euch da vielleicht auch so geht. Mit Warten habe ich es oft nicht so. Aber Warten gehört ja nun mal ein Stück zum Leben dazu. Da kommen wir gar nicht drum rum. Ich habe neulich eine Studie gelesen. Da hatten Leute mal untersucht und festgestellt, dass ein Deutscher durchschnittlich 7 Minuten an der Einkaufskasse steht. 7 Minuten pro Einkauf. Wenn es ein bisschen schneller gehen soll, dann muss man nach Holland gehen oder nach Österreich. Da geht das offensichtlich ein bisschen schneller. Schlusslichter waren Griechenland und Türkei. Da dachte ich mir, das ist nicht so schlimm, da ist mein Urlaub, da hat man eh Zeit. Warten. Etwas schwieriger wird's dann, wenn man zu den Ärzten kommt im Wartezimmer. Da gibt's nämlich auch Studien dazu. Und ich habe eine Studie gelesen, der es heißt, dass wir Deutsche durchschnittlich 27 Minuten beim Arztbesuch im Wartezimmer warten. Ich konnte es kaum glauben, weil bei meinem Arzt sind es mal gefühlte 2 Stunden. Ich habe schon überlegt, ob ich den Arzt mal wechseln soll vielleicht. Privatpatienten brauchen nur 21 Minuten zu warten. Die haben es ein bisschen besser. Dann las ich noch einen interessanten Artikel. Da ging es auch um Warten. Der war in der Zeitung Die Welt zu finden. Und der war überschrieben mit dem Titel »Frauen kosten den Männern 1 Jahr ihres Lebens«. Ja, stand drin, ja. Also und zwar haben britische Forscher sich mal Gedanken oder untersucht, wie das eigentlich ist, weil die Männer ja anscheinend immer auf die Frauen warten müssen. Ja, dieses typische Bild, man steht an der Haustür, der Mann hat die Jacke schon an, Autoschlüssel in der Hand und dann heißt es, Schatz, einen Moment, ich muss noch ganz kurz ins Bad. Kurz in Anführungszeichen. Und diese Forscher haben gesagt, dass die Frauen, also dass die Männer auf ihre Frauen warten müssen in Fußgängerzonen, am Badezimmer, Umkleidekabinen, wo auch immer. Und wenn man das alles aufsummiert in einem Leben, dann kostet das den Männern 1 Jahr ihres ohnehin schon kürzeren Lebens, haben eine kürzere Lebenserwartung. Ja, so ist das mit dem Warten. Gewartet haben auch die Israeliten, damals in der Zeit, als Johannes gelebt hat und schon viel früher. Denn Gott hatte den Menschen einen Retter versprochen. Schon ganz am Anfang im Alten Testament, als Gott die Geschichte mit den Menschen anfängt, mit Abraham, nach dem Sündenfall, da gibt es schon die erste Verheißung, dass Gott eines Tages die Menschen retten will, dass ein Nachkomme Abrahams in diese Welt kommen soll, der Menschen retten soll. Von diesem Fluch der Sünde, von der Ungerechtigkeit. Und über die Jahrhunderte, die Gott mit seinem Volk Israel gegangen ist, tauchten immer wieder Propheten auf, die diese Hoffnung auf diesen Retter wieder angefacht haben, die teilweise sehr konkrete Prophetien gegeben haben über diesen Retter. Und über diese Jahrhunderte hinweg hat das Volk Israel immer wieder erlebt, wie es unterdrückt worden ist. Teilweise durch eigene Könige, manchmal durch fremde Mächte, die sie erobert haben, die sie in eine Verbannung geschleppt haben. Und sie haben gewartet auf diesen Messias, hunderte von Jahren. 2000 Jahre, um genau zu sein. Gut 2000 nach Abraham. Bis dann plötzlich ein Mann auftaucht, namens Johannes der Täufer. Er sah etwas wust aus, weil er war ein Geweihter Gottes. Das heißt, seine Haare und sein Bart hat er nicht geschnitten. Er lebte in der Wüste, hatte einen Kamelpelz an, einen Ledergürtel, hat wilden Honig gegessen und fing an, in der Wüste zu predigen. Und die Menschen haben in die Bude eingerannt. Das heißt, dass das ganze Volk rausgegangen ist in die Wüste zum Jordan, zu diesem Fluss, wo dieser Johannes gepredigt hat. Und er hat ein klares Statement abgegeben. Er hat gesagt, Leute, ändert euer Leben. Denn es ist soweit, dass Gott selber in diese Welt reinkommt. Und dass er den Ungerechtigkeiten und dieser Gewalt und dieser Schuld und alles, was in uns Menschen, unserem Leben, was uns das Leben schwer macht, dass er sich diesem annehmen wird, dass er dem ein Ende macht. Und darum bereitet euch vor. Und er hat diesen Ernst der Lage, dass Menschen sich verändern müssen, ziemlich deutlich herausgestellt. Er hat immer dieses Bild benutzt von einem Baum, dessen Wurzel schon freigelegt ist und die Axt ist schon anvisiert. Er hat diese Dringlichkeit. Leute, es ist Zeit, dass ihr euer Leben ändert, weil Gott kommt. Ihr müsst es ändern. Gott als ein Holzfäller quasi, so hat er ihn dargestellt. Gott, der die Ungerechtigkeit der Welt angeht, der sie verändern wird. Und zu ändern gab es eine ganze Menge, selbst zu Zeiten des Johannes. Israel wurde unterdrückt von den Römern, lebten unter der Fremdherrschaft. Sie wurden wirtschaftlich ausgebeutet. Sie wurden diskriminiert, ihrer Freiheit beraubt. Immer wieder gab es Kämpfe zwischen den Terroristen, den Freiheitskämpfern und den römischen Besatzungsmächten. Und teilweise waren die Terroristen, die eigenen Leute, sogar noch schlimmer als die Fremdbesatzung. Zu der Zeit, als Johannes lebte, regierte noch ein jüdischer König namens Herodes. Herodes ist dadurch in der Regel bekannt, weil er ja damals zu Jesu Geburt die Kinder von Bethlehem hat töten lassen. Von ihm wird noch ganz andere Sachen berichtet, die auch nicht gerade sehr erfreulich sind. Unter anderem heißt es, dass er seine Lieblingsfrau, ich glaube, er hatte 10 oder 11 Frauen, aber seine Lieblingsfrau, die Miriam, hat er umbringen lassen. Dazu ihre Mutter und noch 2 seiner Söhne, die er mit ihr hatte, weil er Angst hatte, dass sie ihm seinen Thron streitig machen konnten. 5 Tage noch, bevor er gestorben ist, soll er einen weiteren Sohn umgebracht haben, weil er Angst hatte, dass selbst dieser Sohn ihm seinen Thron wegnimmt. Ein Geschichtsschreiber hat über ihn gesagt, dass er den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatte, als darüber nachzusinnen, wie er sich an seine Feinde rächen konnte und jeden Verdächtigen irgendwie versuchte, umzubringen oder zu verfolgen oder wegzujagen. Und es hieß am Ende seines Lebens, dass er den Befehl gegeben haben soll, dass am Todestag viele namentliche Israeliten in Jericho eingesperrt werden und dann getötet werden sollten, damit die Leute wenigstens an seinem Todestag trauern. Und die Botschaft, die Johannes hatte, die richtete er nicht nur an die Menschen von Israel, sondern selbst an einen Herodes. Und Herodes hatte damals die Frau seines Bruders geheiratet. Die hatte sich scheiden lassen. Und Johannes hat ihn öffentlich kritisiert und hat ihm gesagt, hör mal zu, es ist nicht richtig, dass du diese Frau hast. Das ist natürlich eine Botschaft, mit der man nicht bei einem solchen König punkten kann. Und darum hat Herodes ihn kurzerhand ins Gefängnis gesteckt. Und da saß Johannes jetzt. In solchen Gefängnissen war es damals nicht so üblich, dass man nach 3 Monaten für Staatsbeamtenbeleidigung oder sowas wieder freigelassen worden ist, sondern wenn man sich das mit dem Herrscher verdorben hat, dann saß man im Knast, oft lebenslänglich oder vielleicht bis man hingerichtet wurde. In solchen Gefängnissen wurde, wie auch heutzutage, in vielen Teilen der Erde noch gefoltert. Erniedrigung gab es jeden Tag und Johannes erlebt an einem Leib die Ungerechtigkeiten. Wie er mit Menschen umgeht, die sich nicht wehren können. Und er hat diesen Jesus, diesen Retter, angekündigt. Er hat ihn selber getauft. Und wartet jetzt drauf, dass Jesus jetzt das Zepter in die Hand nimmt und das umsetzt. Dass er eingreift in diese Ungerechtigkeiten dieser Welt, in die Politik, in dieses ganze Geschehen. Aber irgendwie passiert nichts. Dieser Jesus marschiert durchs Land, heilt Leute, predigt. Aber kein Umbruch, kein gar nichts. Und da fängt er an zu zweifeln und denkt sich, ist das wirklich der Messias? Kann das der Retter sein? Der doch das wirkliche Problem dieser Welt eigentlich gar nicht angeht? Diese ganzen Ungerechtigkeiten, wenn das der Retter ist von Gott, dann muss der sich doch darum kümmern. Und da steigen Zweifel in den Hof. Und er schickt seine Bote und sagt, Jesus, hör mal, bist du wirklich der, der kommen soll? Johannes ist nicht der erste Prophet, der daran zweifelt und daran zerbricht, dass Gott irgendwie so gnädig und liebevoll auftritt. Das gab schon im Alten Testament ganz oft vor ihm. Propheten wie Jona zum Beispiel, der nach Ninive geschickt worden ist von Gott mit einer Bußpredigt und den Menschen aufgerufen hat, sich zu ändern und darauf gewartet hat, dass Gott diese Stadt vernichtet, die Menschen bestraft. Und als kein Feuer vom Himmel fällt, ist er wahnsinnig deprimiert und macht Gott Vorwürfe. Und sagt am Ende, ich wusste ja eh, dass du dich über die Menschen erbarmst. Oder der Prophet Habakuk hat ziemlich harte Klagen an Gott gerichtet. Warum Gott nicht eingreift. Ich lese euch gerade mal 1-2 Verse vor. Habakuk sagt hier, schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Ungerechtigkeit, wo man hinguckt und Gott macht einfach nichts. Für viele Menschen ist das ein wahnsinniger Anstoß. Wie viele Menschen erleben Ungerechtigkeit? Und dann kommen diese Zweifel hoch. Gibt es diesen Gott denn wirklich? Wenn es ihn gibt, warum macht er nichts? Philosophen wie Voltaire haben dasselbe gesagt wie Habakuk. Sind dann diese Frage fast zerbrochen, sind deswegen Atheisten geworden. Der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel hat das mal sehr eindrücklich beschrieben. Bei dem war das nämlich ähnlich. Er ist als Jude aufgewachsen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und ist mit seinem Vater in das Auschwitz, in das KZ gekommen. Und er beschreibt in seinem Buch Die Nacht ziemlich eindrücklich seine ganzen Erfahrungen, die er dort gemacht hat. Und er beschreibt unter anderem diesen Moment, wo diese ganze Ungerechtigkeit erlebt und wo er zu diesem Punkt kommt, dass Gott für ihn eigentlich gestorben ist. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Zeilen aus diesem Buch vorlesen, wo er das beschreibt. Er schreibt hier, als wir eines Tages von der Arbeit zurückkamen, sahen wir auf dem Appellplatz 3 Galgen antreten. Ringsum die SS mit drohenden Maschinenpistolen, die übliche Zeremonie. 3 gefesselte Todeskandidaten, darunter der kleine Piepel, der Engel mit den traurigen Augen. Die SS schien besorgter, beunruhigter als gewöhnlich. Ein Kind vor Tausenden von Zuschauern zu hängen, war keine Kleinigkeit. Der Lagerchef verlas das Urteil. Alle Augen waren auf das Kind gerichtet. Es war aschfahl, aber fast ruhig und biss sich auf die Lippen. Der Schatten des Galgen bedeckte es ganz. Diesmal weigerte sich der Lagerkapo, als Henker zu dienen. 3 SS-Männer traten an seine Stelle. Die 3 Verurteilten stiegen zusammen auf ihre Stühle. 3 Hälse wurden zur gleichen Zeit in die Schlingen eingeführt. Es lebe die Freiheit, riefen die beiden Erwachsenen. Das Kind schwieg. Wo ist Gott? Wo ist er? Fragte jemand hinter mir. Auf ein Zeichen des Lagerschiffs kippten die Stühle um. Absolutes Schweigen herrschte im ganzen Lager. Am Horizont ging die Sonne unter. Mützen ab, brüllte der Lagerchef. Seine Stimme klang heiser. Wir weinten. Mützen auf. Dann begann der Vorbeimarsch. Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Ihre geschwollenen Zungen hingen bläulich heraus. Aber der 3. Strick hing noch nicht reglos. Der leichte Knabe lebte noch. Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und Sterben seinen Todeskampf. Und wir mussten ihm ins Gesicht sehen. Er lebte noch, als ich an ihm vorüberschritt. Seine Zunge war noch rot, seine Augen noch nicht erloschen. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen, wo ist Gott? Und ich hörte eine Stimme in mir antworten. Wo er ist? Dort. Dort hängt er am Galgen. Elie Wiesel hat Ungerechtigkeit erlebt. Auf grausamste. Hat sich danach gesehnt, dass Gott eingreift, aber nichts passiert. Ähnlich wie Johannes, der im Gefängnis sitzt, der von einem Tyrannen gefangen gehalten wird, im Gefängnis lebt, wo gefoltert wird, Erniedrigungen sind jeden Tag. Aber dieser Retter macht nichts. Alles, was Gott zu antworten hat, zu sagen hat auf dieses Problem, scheint ein heilender Wanderprediger zu sein. Und auch heute ist es ja so, in unserer Welt gibt es ja genügend Probleme. Die Nachrichten sind wie immer voll davon. Ägypten scheint vom arabischen Frühling relativ verschont gewesen zu sein. Und jetzt geht doch alles ins Chaos über. In Syrien tobt ein Bürgerkrieg, in dem kein Ende in Sicht ist. Als ich neulich in Griechenland war und unter afghanischen Flüchtlingen gearbeitet habe, war auch ein Syrer da, der mit vor mir den Kopf schüttelt und sagt, ich verstehe es nicht. Er sagt, wenn uns ein anderes Land eingreift, dann können wir es ja noch verstehen, aber dieser Mann tötet sein eigenes Volk. So viele Probleme, die es in dieser Welt zu bewältigen gibt. Ungerechtigkeiten überall. Und es kommt ein heilender Wanderprediger. Warum handelt Gott so? Warum greift Gott nicht anders ein? Warum bestraft er nicht die Leute, die es verdienen? Warum verbirgt er sich so? Warum ist er so still, so leise? Wir Menschen suchen ja oft das Problem außerhalb von uns selbst. In der Politik müssen Lösungen her. Manchmal auch in der Religion. Der Religion wird ja auch vorgeworfen, dass sie die Gewalt fördert. Aber ich glaube, das Problem ist nicht außerhalb von uns Menschen, sondern das Problem sind, glaube ich, genau wir selbst. Ich hörte neulich mal die Geschichte von einem kleinen Jungen, der war irgendwie zu Hause und der Vater kam abends von der Arbeit und wollte in Ruhe seine Zeitung lesen. Und der kleine Junge war am Spielen und hat ständig dabei Lärm gemacht. Und der Vater, den nervte das so ein bisschen und er sagte, hey Junge, kannst du nicht mal für ein paar Minuten jetzt ruhig sein? Ich will mal gerade in Ruhe meine Zeitung lesen. Und der Junge spielt ganz unbekümmert immer weiter und irgendwann schreit der Vater ihn mal an. Der Junge stockt ein bisschen und nach 2 Minuten geht's wieder weiter. Und der Vater ist irgendwann so genervt und springt rauf und reißt eine Seite aus seinem Blatt, da war so eine Weltkugel drauf, reißt sie in Fetzen, schmeißt sie dem Jungen auf den Boden und sagt, bastel mir dieses Ding zusammen. Und wenn du das zusammen hast, dann kannst du weiterspielen und Lärm machen. Er setzt sich dann in seinen Sessel zufrieden, in der Hoffnung, dass er die nächsten halbe Stunde seine Zeitung in Ruhe lesen kann. Und nach 2 Minuten geht der Lärm weiter. Der Vater springt auf und will seinen Sohn wieder anschreien, als er plötzlich sieht, dass die Weltkarte, die er dann 1000 kleine Stücke zerrissen hat, plötzlich richtig toll aufgebaut auf dem Boden lag. Und der Vater ist total überrascht und sagt, wie hast denn das Ding so schnell zusammengekriegt? Und der kleine Junge lächelt ihn an und sagt, ach Papa, das war ganz einfach. Auf der Rückseite war ein Mensch. Und als ich den zusammengebaut habe, da war die Welt auch wieder in Ordnung. Es trifft so ein bisschen den Kern der Sache. Das Problem ist nicht die Welt, ist nicht die Politik, ist nicht die Religion, sondern das Problem ist der Mensch. Und Jesus hat das immer wieder ganz deutlich und klar angesprochen. Die Ungerechtigkeiten dieser Welt, all das Böse kommt hier raus, aus dem Herzen des Menschen. Daraus kommen Eifersucht, Gier, Habsucht, Streitsucht, Hass, Unversöhnlichkeit, Lust. Das, was uns anderen Menschen gegenüber immer wieder bösartig handeln lässt. Das, was andere Menschen verletzt, ausgrenzt. Das ist das eigentliche Problem. Und das greift Jesus an. Darum ist Jesus gekommen. Dieses Problem nennt Jesus Sünde. Und Sünde ist ja für uns in der heutigen Welt nicht unbedingt mehr ein Problem. Sünde ist zwar ein Begriff, der taucht in der Bibel noch auf, der wird ja so im Alltag nicht mehr so verwendet, aber Sünde an sich, wir verstehen oft nicht, was das für Gott eigentlich bedeutet. Sünde. Und ich möchte das mal mit einem Bild deutlich machen. Stellt euch mal vor, da ist ein kleiner Junge, wir nennen ihn mal Erwin. Dieser Erwin wächst in einer Familie auf, in der alles in Ordnung ist. Er hat einen Vater, eine Mutter, eine kleine Schwester, die Familie liebt sich, alle untereinander. Und Erwin erlebt, dass sein Vater ihn total lieb hat, ihm total viel Aufmerksamkeit gibt, Zeit sich für ihn nimmt, mit ihm spielt. Wenn er nachmittags abends von der Arbeit kommt, dann spielt er mit dem kleinen Erwin. Am Wochenende sind sie immer zusammen, er spielt mit ihm Fußball, er bastelt in der Werkstatt, er zeigt ihm Dinge. Und Erwin liebt seinen Vater über alles. Und jetzt eines Tages passiert es, dass dieser Vater arbeitslos wird. Er ist plötzlich den ganzen Tag zu Hause. Und Erwin merkt so ein bisschen, okay, mit dem Papa ist nicht mehr alles so in Ordnung, aber er nimmt sich immer noch Zeit für mich, er liebt mich. Das geht so ein halbes Jahr gut und der Vater bekommt keine Arbeit und plötzlich fängt er an, abends nicht mehr so viel Zeit mit Erwin zu verbringen. Er sitzt eher vom Fernseher, trinkt mal eine Flasche Bier, manchmal auch 2. Und so langsam verändert sich der Vater. Seine Laune wird anders. Er fängt an, mehr und mehr Alkohol zu trinken. Er wird launischer. Plötzlich gibt es Streit in der Familie zwischen Vater und Mutter. Lauthals wird gestritten und Türen knallen zu. Und Erwin merkt, dass durch diesen Alkohol der Vater völlig unnahbar für ihn wird. Völlig fremd. Er wird immer impulsiver, gewalttätiger, er schreit. Irgendwann kommt es so weit, dass er sogar Erwin schlägt. Und im Herzen dieses kleinen Jungen findet ein wahnsinniger Kampf statt. Auf der einen Seite brennt sein Herz voller Liebe für seinen Vater. Er sehnt sich nach seiner Nähe. Und auf der anderen Seite hat er einen wahnsinnigen Zorn gegen den Alkohol, den sein Vater zerstört. Und ich glaube, genau das, dieser Einblick in das Herz von Erwin, ist genau dasselbe wie das Herz Gottes. Die Bibel sagt uns, dass Gott, als Gott uns geschaffen hat am Anfang, dass Gott uns Menschen geliebt hat, ohne Ende. Der hat diese Welt für uns geschaffen, damit wir drin leben, in einer Beziehung zu ihm. Und Gott liebt uns mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und dann sind wir Menschen ungehorsam geworden. Haben uns gegen Gott aufgelehnt. Haben gesündigt. Und diese Macht der Sünde hat uns in Beschlag genommen. Und Gott hasst diese Sünde. Gerade weil Gott gut ist, gerade weil Gott die Liebe ist, kann und will er das Böse nicht akzeptieren. Er muss es bestrafen. Und in diesem Zwiespalt steht Gott auf der einen Seite. Diese Liebe, die er zu dir hat, aber auf der anderen Seite die Sünde, die Schuld, mit der du anderen Menschen immer wieder wehtust, mit denen du ihnen ungerecht begegnest, mit denen du ihnen ausgrenzt, an denen du schuldig wirst. Dieser Zorn Gottes. Und wie handelt Gott dann? Was macht Gott dann? Wie kommt er aus diesem Zwiespalt raus? Die Bibel sagt uns, dass Gott als Mensch in diese Welt kommt. Und dass er angefangen hat, Menschen zu heilen. Dass er Menschen Gutes getan hat. Dass er den Armen das Evangelium gepredigt hat. Den Armen, gerade die Leute, die er am meisten unter der Ungerechtigkeit in dieser Welt leiden. Menschen, die an den Abrand gestellt sind. Er bringt den Menschen die Liebe Gottes. Und sagt ihnen, dass sie sich ändern müssen. Weil Gott das Böse eines Tages bestrafen wird. Dass sie Vergebung brauchen für ihre Schuld. Und ihr Leben ändern müssen. Genau das, was Johannes auch gesagt hat. Aber diese Botschaft wollten die Menschen nicht hören. Und die religiösen Führer der damaligen Zeit schlagen diesen Jesus ans Kreuz. Und ohne es zu wissen, erfüllen sie genau damit den Plan Gottes. Denn in dem Moment, sagt die Bibel, wo Jesus an diesem Kreuz hing, wo an diesem Kreuz starb, da nahm er, der Sündlose, der Unschuldige, die Strafe auf sich, die wir verdienen für all das Böse, das wir tun. Der Zorn Gottes entlädt sich am Kreuz. Damit Menschen, die an diesem Kreuz Vergebung suchen und bereit sind, ihr Leben zu verändern, die Verantwortung für ihr Leben nicht mehr tragen müssen, nicht mehr ins Gericht müssen, wie die Bibel es sagt, sondern einen Freispruch von Gott bekommen. Und die Bibel macht deutlich, wer dieses Kreuz ablehnt, dieses Versöhnungsangebot, der muss für sein Leben gerade stehen. Der muss für das, was er getan hat, für das Gute wie für das Böse, seinen einen Kopf hinhalten. Es gibt immer wieder Menschen, die glauben, dass sie das können, aufgrund ihrer religiösen Leistung oder aufgrund ihrer hohen moralischen Maßstäbe, die sie haben. Aber glaub mir, im Vergleich zu Gottes Maßstäben an Moral und an Heiligkeit sind das, was wir als gut bezeichnen, oft ein Witz. Wir können das, was wir in dieser Welt kaputt gemacht haben, nicht wieder gut machen. Wir brauchen Vergebung. Und Gott hat uns einen Weg ermöglicht. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Predigt von Wilhelm Busch gehört und er hat ein tolles Beispiel genannt. Dieser Pfarrer hat in Essen gelebt, zur Zeit auch des Zweiten Weltkrieges. Und er hat mal in einer Predigt erzählt von wie die Alliierten Luftangriffe geführt haben auf den Ruhrpott. Und ich glaube, es sind einige Städte bombardiert worden. Und als die Flugzeuge zurückkamen, da hatte noch ein Flieger eine Bombe. Und ich glaube, er ließ sie auf Düsseldorf fallen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Stadt das war. Und diese Bombe fiel genau auf eine Kirche und sprengte das halbe Gebäude weg. Und der Rest dieses Gebäude brannte aus. Und es blieb nur ein riesiger Haufen von Trümmern und Asche und Schutt, so ein schwarzer Fleck mitten in der Stadt. 5 Tage später kamen die Alliierten wieder und diesmal griffen sie diese Stadt Düsseldorf an. Die Sirenen gingen los, die Menschen rannten weg, fielen in Luftschutzbunker, andere versuchten irgendwo anders Schutz zu finden. Und manche Menschen rannten genau zu dieser Kirche. Und als die Bomben fielen, da fielen sie auf viele Häuser, aber nicht mehr auf diesem Platz, der bereits zerstört war. Die Menschen, die sich dort in dieser Schutt und Asche der zerstörten Kirche zusammenfanden, die waren sicher. Und genauso ist das auch mit dem Kreuz. Am Kreuz trug Jesus unsere Schuld. Die Strafe Gottes, der Zorn Gottes für unsere Sünde, für unsere Schuld fiel auf ihn. Damit, wenn Menschen zu ihm kommen, ans Kreuz kommen, Vergebung empfangen, Gott begegnen können, Hoffnung bekommen auf ewiges Leben. Aber wo Menschen es ablehnen, müssen sie die Verantwortung für ihr Leben selber tragen. Und ich weiß für mich, dass ich das nicht kann. Und ich bin froh und dankbar, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich weiß, wenn ich eines Tages vor Gott stehen werde, dann werde ich nicht mit einem guten Leben auftrumpfen können, sondern werde ich mich an Jesus festhalten. An das, was er für mich getan hat. Das ist meine Hoffnung. Und wir werden heute das Abendmahl feiern. Das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, wie Jesus Christus am Kreuz starb. Wenn wir den Wein trinken, erinnern wir uns daran, wie sein Blut von diesem Kreuz runtergeflossen ist. Wie sein Körper gebrochen worden ist. Von den Schlägen der Römer, von den Nägeln am Kreuz. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr die Vergebung Gottes, dieses Versöhnungsangebot, das Gott euch durch Jesus Christus macht, noch nicht angenommen habt, dann nehmt dieses Abendmahl und macht das heute für euch fest. Bittet Gott um Vergebung für eure Schuld. Lasst ihn euer Leben hinein. Geht nicht auf Distanz zu Gott, sondern erlaubt ihn in euer Leben hineinzukommen. Indem ihr Jesus Christus nachfolgt. Jesus hat zu Johannes gesagt, freuen dürfen sich die, die nicht an mir irre werden. Und genau darum geht's. Dieses Kreuz ist ein Entscheidungssymbol Gottes. Und ich möchte euch einladen, an diesem Kreuz euren Glauben festzumachen. Diesem Jesus nachzufolgen. Gott segne euch. Amen.